Draftcast Nummer 205. An einem Tag, der so warm ist, dass Roman und ich über die Mecklenburgische Seenplatte sprechen sollten, reden wir natürlich Football. Wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Ich meine, tatsächlich sitze ich hier in T-Shirt und Shorts vor meinem Rechner, weil es ist Sonntag und ich bin zu Hause. Und es gibt eine Heizung.
Die brauche ich heute gar nicht mehr so, naja, nicht wirklich bei uns.
Da bin ich denn eher der halt gemütlich Mensch. Und ziehe mich nicht so warm an, beziehungsweise nicht so beschränkend an. Wir wollen heute über Edgerushers sprechen, Christian. Jetzt zum ersten Mal. Zum ersten Mal meine Position. Letzte Woche hatten wir ja zweimal deine. Jetzt geht es also auch mit meinen Positionen los. Jetzt kann ich mal meine Expertise raushauen. Und entsprechend war es auch meine Aufgabe auszusuchen, welche Spieler wir heute besprechen. Insofern alle Kritik gerne an mich richten.
Ich würde mal bei der Spielerauswahl, beim Graden, könnt ihr dann auf uns beide draufhauen, je nachdem, wer was bringt. Aber genau, wir werden das in Zukunft weiter so machen, dass wir ein paar Tage vor der Aufnahme halt die Spieler posten. Oder sogar relativ früh sogar. Du hast das, glaube ich, fast 6 Tage irgendwie vorher gemacht.
Also ich sag mal halt, sobald die Entscheidung für mich getroffen war, beziehungsweise ich hatte es halt dir geschickt und dann direkt danach eben getwittert.
Ja.
Weil, ja, warum länger hinauszögern? Denn oft genug wollt ihr ja immer wissen, über wen wir sprechen vorher, damit ihr euch ein bisschen die auch schon mal angucken könnt. Macht ja auch Sinn und machen wir dann ja auch für euch gerne. Das heißt, folgt uns gerne auf Twitter, christian@chris5sh. Mein Twitter-Handle ist @ma2chemist. Und wir fangen, denke ich, jetzt einfach mal direkt an. Es sei denn, du hast noch was, Christian?
Nee, wir hatten eben noch ein News-Segment, das werden wir uns aber dann, ich würde sagen, den Chargers-Trade sparen wir uns für nächste Woche auf, wenn wir über Interior Owner reden.
Ist ja allerdings auch kein, ich sag mal, draft-relevanter Trade, weil es ja Spieler für Spieler ist.
Ja, also Spieler für Spieler, das erhöht die Chance, dass die Chargers an 6 einen Tackle draften, für meinen Geschmack.
Wenn sie nicht dann halt den Quarterback ziehen, beziehungsweise für den hochtraden.
Ja, aber das nur dazu, ich bin unglaublich glücklich, einen sehr guten Guard in der Mannschaft zu haben.
Ja. Also Trey Turner. Ich möchte einfach mir nochmal zum 100. Mal dafür auf die Schulter klopfen, dass ich ihn seinerzeit als mein Nummer 1 Guard im Draft hatte.
Also scheinbar sind deine Connections zu Tom Telesco besser als meine. Gibt mir ein bisschen zu denken gerade. Egal, aber genau, Romans Positionsgruppe, das heißt Roman wird heute immer schön den Anfangsteil übernehmen. Und das geht los mal wieder. Wir haben gefühlt jedes Jahr, Roman, mindestens einen LSU-Rusher, so auch dieses Jahr. Claymon Chasen.
Jetzt hast du mir natürlich voll in meine Überleitung reingegrätscht. Wir hätten sagen können, von einem ehemaligen LSU Guard zu einem jetzt auch ehemaligen LSU Edge Rusher. Denn ja, Trey Turner hat bei LSU gespielt, für die, die es nicht wissen. Claymon Chasen, Edge Rusher von LSU, ist 6'5", 250 Pfund schwer. Quatsch, das sind noch die alten Zahlen bei der Combine, 6'3", 254 mit 32,25 Zoll Armen. Redshirt Sophomore aus Houston, Texas ursprünglich. War ein Four-Star Recruit, die Nummer 37 seines Jahrgangs, also auch ein sehr hoher Recruit. 2019 durfte er die Trikotnummer 18 tragen, was bei LSU traditionell eine große Ehre ist, denn die Nummer 18 dürfen nur Spieler tragen, die besondere, ich sag mal, ja, gibt, glaube ich, irgendwie so eine Auflösung. Halt besonders tolle Menschen sind, tollen Charakter haben, tolle Arbeitseinstellung haben, tolle Teammates sind. Also ist auf jeden Fall ein Zeichen für einen guten Charakter und eine gute Arbeitseinstellung. Er war in allen 3 Jahren bei LSU Teil der SEC Academic Honor Roll, also auch wirklich ein fleißiger Student, was natürlich auch gut für Filmroom Study bestimmt ist. Und er hat an der Highschool nur 2 Jahre lang Football gespielt, bevor er ans College gegangen ist. Das heißt auch, man könnte sagen, noch relativ unerfahren. Also sprich, er spielt erst seit 5 Jahren richtig Football. Hat es wahrscheinlich in der Jugend davor auch schon getan, aber halt so, ich sag jetzt mal richtig, erst seit 5 Jahren. Verletzungsgeschichte: 2018 hatte sich das Kreuzband gerissen. Sonst weiter nichts bekannt. Meine Grade bei ihm ist eine 1,5, also Mitte der ersten Runde. Ich sehe bei ihm eine gute Länge, Auch wenn natürlich seine 32 ein Viertel Zoll Arme gerne für einen Edge Rusher noch etwas länger hätten sein können. Er ist ein guter Athlet, hat einen explosiven Get-Off. Ich versuche jetzt mal immer das Positive zuerst zu sagen. Er ist ein guter, natürlicher Bender. Ich würde sagen, wir erzählen auch noch mal ein bisschen was zu den Fachbegriffen. Also Bending als Edge Rusher ist natürlich damit gemeint, dass man, wenn man einen Offensive Tackle dann natürlich außen angreift, dass man dann dazu in der Lage ist, seinen Körper so zu verbiegen, dass man weiterhin mit Tempo in einem möglichst scharfen Winkel um den Tackle außen rum gehen kann. Das kann Chaisson sehr gut. Get-off offensichtlich ist gemeint, wie schnell kommt er beim Snap aus seinem Stand raus. So, weiter mit meinen Notizen. Er weiß seine Hände einzusetzen, um die Hände von Blockern von sich fernzuhalten. Er hat hin und wieder einen effektiven Bullrush nach Speed-to-Power-Conversion. Speed-to-Power-Conversion bedeutet, man täuscht im Endeffekt an, außen um den Tackle rumgehen zu wollen, um ihn dann frontal zu attackieren. Und Bullrush, relativ simpel, man attackiert den Blocker frontal in der Brust sozusagen und schiebt ihn rückwärts. Er kann sich von Blocks lösen, er ist ein sicherer Tackler, er hält sein Pad-Level niedrig. So viel zu den positiven, zu den negativen Sachen, die ich bei ihm denn doch gefunden habe. Er geht Blocker oft noch zu frontal an. Sprich, natürlich bei einem Pass-Rusher möchte man sehen, dass er zumindest beim Snap eine Idee hat, wie er an ihm vorbeigehen kann. Hat teilweise natürlich auch was mit Scheme zu tun, wenn der Spieler da gefragt wird, zu two-gappen, also sprich zwei Lücken gleichzeitig zu überwachen, zu kontrollieren und im Zweifel zu schließen. Aber wie gesagt, bei Chaisson hatte ich dann den Eindruck, dass er dann doch zu oft eben Blocke erstmal angeht, um dann zu schauen, was passiert, anstatt eben direkt zu attackieren und versuchen vorbeizugehen. Ja, das Einsetzen der Hände, um die Hände von Blockern von sich fernzuhalten, kam nicht konstant genug. Da wird er einfach noch dran arbeiten müssen. In Coverage wirkte er mir recht steif und grabby, also dass er eben zu oft Wide Receiver, Tight Ends, Running Backs festgehalten hat, dann natürlich wie immer riskiert, Holding Penalties zu bekommen. Inside Moves habe ich nur ganz selten von ihm gesehen. Und insgesamt fehlt mir bei ihm halt noch die Konstanz, wie man vielleicht auch aus den Notizen so halbwegs erkennen konnte. Chaisson, sehr talentierter, sehr athletischer Edge Rusher, sowohl in der 4-3 als auch in der 3-4 als Outside Linebacker einsetzbar. Ist noch ein Stück weit raw, eben was das Einsetzen von Pass Rush Moves angeht, was das Handfighting angeht. Mit Sicherheit auch Kraft sollte er eben noch zulegen. Aber eben sehr talentiert, sehr athletisch und sollte auch entsprechend relativ früh gedraftet werden.
Zunächst, deine Grade kann stehen bleiben, nicht weil meine abweicht, sondern die ist tatsächlich genau gleich. Ich habe ihn auch mit einer 1,5 auf dem Board, kann eigentlich so nahezu alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Für mich ist ein bisschen Boom or Bust, so seine Highlight Plays sind halt krass. Wirklich krass. Ist auch ein Spieler, der nicht gegen, der gegen den Lauf halt noch nicht komplett verloren ist, sondern der auch da das eine oder andere Play macht, was mir ganz gut gefallen hat. Was ich interessant fand für ein Spiel, dass er halt beispielsweise in Goal-Line-Situationen auch auf dem Platz war. Also so zwei seiner besten Snaps sind halt dieser Goal-Line-Stand gegen Texas im ersten Spiel von LSU dieses Jahr. Ansonsten habe ich hier noch groß was zu ergänzen. Spin Move gefällt mir. Pass Coverage bin ich bei dir. Der ist auch gerne mal ein bisschen grabby. Ich glaube, da sollte man ihn halt primär dann in der Zone droppen lassen, aber nicht zwingend Man-to-Man spielen lassen. Er kommt manchmal nicht von Blocks weg. So Block Shedding ist nicht so geil. Ja, und ist mir generell zu unbeständig. Das ist das, was du gesagt hast. Also für mich ist halt ein bisschen Boomer-bastig. Gefühlt habe ich das in den letzten Jahren über fast jeden LSU Pass Rusher gesagt. Es war auch fast immer richtig. Hashtag Daniel Hunter, Hashtag Barkevious Mingo, Hashtag hätte fast Dante Fowler gesagt, aber der war bei Florida. Nee, aber viel Talent, auch einiges an Athletik, auch wenn er bei der Combine nichts
Nichts gemacht
gemacht
hat,
hat.
ja.
Genau, deswegen ist es das, ist diese Zeile leer bei mir. Und normalerweise schreibe ich mir dann keine Drills, aber gut. Ich sehe eigentlich nicht, dass, also so, ja, er ist Boom or Bustic, aber so, der wird halt mit, im schlechtesten Fall, glaube ich, halt irgendwie ein Pass-Rush-Spezialist werden und selbst da wird er einen gewissen Value haben. Dann hätte er den Value nicht Mitte der ersten Runde. Dafür müsste kompletter sein, aber er hat halt die Chance, ein sehr guter Pass-Rusher zu werden. Deswegen habe ich Calavon Chasen, genau wie du, Werther Roman mit der 1-5 in der Mitte der ersten Runde.
Gut, dann machen wir weiter mit Andrew Jarrett Epenesa, auch bekannt als AJ Epenesa, Edge Rusher von Iowa. Er ist 6'5", 2,75, 34,5 Zoll Arme, Junior aus Glen Carbon, Illinois, was, wie ich mir aufgeschrieben habe, im Großraum St. Louis liegt. Er war 5-Star-Recruit, an der Highschool State Champion im Diskuswurf, was natürlich immer gut zu wissen ist. Und ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,6, was auch daran liegt, dass seine Combine für mich dann doch eher enttäuschend war. Eben bei 275 Pfund relativ schwache Werte dann doch gezeigt, was auf Tape dann doch dynamischer wirkt. Ja. Tolle Maße, die er hat, eben 6'5", 2,75, 34,5 Arme. Körper, er wirkt NFL-ready, also sprich, ist es jetzt nicht so, wie denn zum Beispiel, wie das bei Chase One gesagt haben, sollte noch kräftiger werden, werden wir auch noch bei anderen Spielern heute sagen, eben, dass sie noch etwas schmächtig wirken, das hast du eben bei Epenesa nicht. Ich würde sagen, 4-3 End oder 5 Technique. Ich bin mir nicht so sicher, ob er 3-4 Outside Linebacker spielen könnte. Andererseits habe ich das eben auch nicht bei jemandem wie Preston Smith gedacht. Oder bei Za'Darius Smith, um mal bei den Green Bay Packers Edge Rushern zu bleiben. Aber das haben die dann auch relativ gut geschafft. Aber ich würde doch denken, dass 5-Tech wahrscheinlich die bessere Position für ihn wäre, eben in einer 3-4 Defense. Er ist recht kräftig. Hatte mir dann aufgeschrieben, für seine Größe ein sehr guter Athlet, hat die Combine eben dann nicht bestätigt. Es wirkt aber eben auf Tape recht dynamisch. Ich meine, sein Short Shuttle war gut, also er kann sich schon bewegen. Es ist jetzt nicht so, dass er unbeweglich sei, aber wie gesagt, hatte mir dann doch etwas mehr erhofft. Schneller Get-Off. Wurde bei klaren Passing Downs in der Mitte aufgestellt als Defensive Tackle und hat auch dort effektive Snaps abgeliefert, hat aktive Hände. Er kann etwas bänden, ist eben bei seiner Größe und seiner Masse eben dann auch nicht mehr ganz so leicht. Ist eben ein Spieler, der hauptsächlich mit Power und Quickness gewinnt, zeigt hohen Einsatz, hat eine schnelle Closing Speed, um auch wieder möglichst alle Fachbegriffe zu erklären. Closing Speed bedeutet, wie schnell schafft er es, so die letzte Lücke zwischen sich und einem Ballträger zu überwinden. Hat dann natürlich mit Explosivität und Antritt zu tun. Darin ist er eben gut. Ist ein sehr sicherer Tackler, was natürlich auch mit seiner Kraft und seinen langen Armen zusammenhängt. Er kann sich schnell von Blocks lösen. Was ich dann auf der negativen Seite habe, ist sein Repertoire an Counter-Moves. Wird er noch ausbauen müssen, also wenn der erste Versuch am Blocker vorbeizugehen scheitert, dass er dann eben weiß, wie er dann weitermachen kann, eben die Aktion vom Blocker kontern, Counter-Move. Und er ist halt nicht der überragende Athlet, muss man einfach sagen. Also ganz ehrlich, vom Tape her hatte ich Epenesa mit einer 1,4 erst gegradet, noch über Chaseon, weil ich in ihm wirklich einen sehr kompletten, eben dynamischen, kräftigen Defensive End gesehen habe. Die Combine, wie gesagt, etwas enttäuschend, dann für mich, auch wenn, wie gesagt, er bei den Drills, wo es auf Explosivität ankommt, dann eben schon gute Werte gezeigt hat. Also Short Area Quickness hat er eben dann auch bei der Combine gezeigt. Deshalb habe ich ihn etwas runtergesetzt, eben auf die 1,6, aber Auf jeden Fall macht es Spaß, dem Herrn Epinesa beim Footballspielen zuzugucken.
Ja, mein Vorschlag für die restliche Sendung ist, du stellst die Spieler vor, ich stimme dir bei der Grade zu.
Christian sagt einfach nur ja und wir machen mit dem nächsten weiter.
Also ich habe ihn jetzt mit einer 1,5. Ich habe ihn aber tatsächlich auch vor der Combine mit einer 1,4 gehabt. Und habe ihn nicht ganz so stark runtergegradet, eben nur diese 0,1, weil eben diese Movement Drills gut waren. Also nicht nur der Short Shuttle, also nicht nur der Free Cone war gut, auch der Short Shuttle, beide waren wirklich in guten Bereichen. Deswegen habe ich so ganz diese Aufregung nicht so hart verstanden, weil ich muss auch zugeben, dass ich mir um seine Movement Skills eher ein bisschen mehr Sorgen gemacht habe, als über den Getoff. Das ist kein, ich fange jetzt mal mit dem Negativen an, das ist kein überragender Bender. Er macht das gut, gewinnt damit aber nicht zwingend, sondern der hat da andere Qualitäten. Und für mich ist es ein Defense, ich bin auch bei dir, ich sehe nicht wirklich, dass er 3-4 OLB spielt, aber auch dann vielleicht nur in bestimmten Schemes. Auch das ist ja nicht alles deckungsgleich, was die Jungs dann machen müssen. Bei mir steht aber tatsächlich noch vor der Combine curious how good he is as an athlete. Also wirklich die Frage, wie gut ist er als Athlet. So ein paar Concerns tauchen da halt auf. Ansonsten ist es aber ein unheimlich produktiver, ein guter Spieler. Also das Minnesota-Tape war halt für die Tackles und für die Guards, vor allem für die Tackles, richtig hässlich. Also die von Minnesota. Nimmt die Hände hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Ich fand ihn in den Snaps, die er Inside genommen hat, wobei, da geht es mir zugegebenermaßen bei vielen Spielern so, fand ich ihn richtig stark. Also als Guard würde ich hoffen, dass der Primär-Snaps Outside nimmt und nicht zum Beispiel wie in so NASCAR-Packages dann halt. Also NASCAR-Packages sind normalerweise die Formation, die du in der offensichtlichen Pass-Situation auch mal bringst, wo du halt keinen Defensive Tackle aufstellst, sondern mehr oder weniger vier Pass-Rusher, wo dann halt zwei gegenüber den Guards stehen im Free Gap und zwei dann halt noch weiter außen. Und da ist er halt, glaube ich, brandgefährlich, gerade wenn er noch gute Leute hat, dass er nicht in ein Double Team rennen muss. Und ich mag ihn als Tackler, ich mag ihn als Run Defender, ich mag seinen Effort, auch die Art und Weise, wie er Football spielt. Der AJ Epenesa von Iowa. Du hast ihn mit einer 1,5, ich habe ihn mit einer 1,6 und auch das kann man vielleicht an der Stelle nochmal erklären. Wie wir graden, haben wir im Quarterback-Podcast erklärt. Ansonsten findet ihr das aber auch auf derdraft.de und ich glaube Draft Basics, wie wir graden. Wenn wir beide 0,1 Unterschied haben, dann wird im Big Board, was kurz vor dem Draft erscheinen wird, dann die Grade von demjenigen stehen, der die Positionsgruppe betreut. In dem Fall ist es Edge, also in dem Fall wird da die 1,6 von Roman stehen, wenn wir nur 0,1 auseinander sind. Ansonsten ist der Rest normalerweise das arithmetische Mittel zwischen den beiden Grades oder halt Verhandlungssache, wenn sich der eine bei der einen oder anderen Position, beim anderen Spieler vielleicht ein bisschen unsicherer ist als der andere. Genau.
Ja, einfach, was man vielleicht auch bei Epenesa nochmal hervorheben muss, er war halt auch super produktiv am College. Was seine Statistiken angeht, in seinem letzten Jahr hatte er 11,5-6. Und muss man eben auch sagen, 11,5-6 in der Big Ten ist natürlich eine ordentliche Leistung, wo ich glaube, pro Spiel im Schnitt 11,5 Pässe geworfen werden, überhaupt nur.
Fangen wir mal bei Jan Wegwerth nach, ja.
Nein, also ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber natürlich in anderen Conferences im College Football wird natürlich deutlich häufiger dabei geworfen. Dementsprechend, ja, absolut auch nochmal eine Leistung, auf die ich hinweisen wollte. Kommen wir zum nächsten Spieler, Jonathan Greenard von Florida. 6'3", 263 mit 34,78 Zoll Armen. Redshirt Senior aus Hiram, Georgia. Ich hoffe, ich habe den Ort richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir sehr, sehr leid. Er war die Nummer 1282 seines Highschool-Jahrgangs, 3-Star-Recruit, und hat erst 3 Jahre bei Louisville gespielt, bevor er seine vierte Saison verletzt verpasst hat mit einer Handgelenksverletzung. Und dann ist er zu Florida gewechselt, wo er seine letzte Saison gespielt hat. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 4,4, also Mitte der vierten Runde. Er hat offensichtlich eine gute Länge mit seinen 34,78 Zoll Armen, was ich sag mal, bei seiner Körpergröße verdammt lang ist. Er hat eine gute Quickness auf den ersten Schritten, bleibt immer aktiv, er kann bänden, er schafft es hin und wieder, die Hände von Blockern im ersten Engagement wegzuschlagen, also beim ersten Kontakt, sage ich jetzt mal, wegzuschlagen. Er antizipiert den Snap sehr gut. Also ja, hat einfach ein Gespür dafür, wann der Ball dann auch gesnappt wird und dann auch entsprechend sich schneller zu bewegen als der Offensive Tackle ihm gegenüber. Er spielt mit einem hohen Einsatz. Ja, habe ich hier gefühlt zweimal stehen, aber offensichtlich fühlte ich, dass das ganz besonders hervorgehoben werden muss. Was habe ich auf der negativen Seite stehen? Er ist leider nicht der überragende Athlet, was für einen Edge Rusher immer ein bisschen schwierig ist. Ich meine, bei der Combine sehe ich hier gerade 4,87 über die 40 Yards gelaufen mit einem 1,71 10 Yard Split. Nicht besonders gut in den Sprungdisziplinen und man hat es eben leider auch auf Tape gesehen, dass er eben mehr der Arbeiter als der Athlet ist, wenn es eben darum geht, zum Quarterback zu kommen. Er spielt, oder beziehungsweise er hat mir noch zu oft zu aufrecht gespielt. Er sollte noch kräftiger werden, eben gerade weil er mit seiner Athletik einfach nicht so viel wird punkten können. Was habe ich hier noch? Seine Pass-Rush-Moves sind oft noch ineffektiv. Ich meine, man kann schon sagen, bei einem College-Pass-Rusher ist es an sich schon immer positiv, wenn er überhaupt versucht, welche zu benutzen. Aber wie gesagt, auch da wird er noch dran arbeiten müssen. In Zone Coverage hatte ich den Eindruck, dass er so ein bisschen verloren wirkt und nicht genau weiß, wo er sich positionieren soll. Und er achtet nicht immer aufs Containment. Sprich, als Edge Rusher ist es natürlich wichtig, dafür zu sorgen, dass kein Ballträger, sei es Quarterback oder Running Back oder Wide Receiver bei einem Fly Sweep, Jet Sweep, Entschuldigung, oder sowas ähnlichem, nicht nach außen kommt. Da ist es eben dann die Aufgabe des Edge Rushers, da quasi die Tür zuzumachen. Das hätte ich mir eben bei Greenard noch mehr gewünscht. So, Jonathan Greenard von Florida. Wie gesagt, als Spielertyp ist halt nicht so der athletische Speed Rusher, der dann eben über außen mit Schnelligkeit eben kommt. Er wird eben an Kraft zulegen müssen, er wird an Technik zulegen müssen, denn klar, auch so kann man in der NFL gewinnen. Und das ist effektiv auch das, womit er am College schon oft gewonnen hat, aber ist natürlich einfach nochmal eine ganz andere Nummer, das dann in der NFL auch zu machen. Hat da entsprechend noch einen Weg zu gehen. Deshalb habe ich ihn Mitte der vierten Runde mit der 4,4.
Okay, also alle Leute, die jetzt aus Langeweile abgeschaltet haben, die kann ich jetzt wieder im Podcast zurückholen. Denn da sind wir jetzt einfach mal solide 2 Runden auseinander. Weil ich habe ihn mit einer 2,1 auf dem Board. 2,1. Ich teile deine Kritik, was Pass Coverage betrifft. Ich gebe zu, ich habe ihn als Athlet besser eingeschätzt. Das steht auch bei mir in meinen Notizen, dass ich dachte, dass er besser testen würde. Vielleicht overrate ich auch das Tennessee-Tape. Keine Ahnung. Ich mag seinen Burst, ich mag seine Explosivität, ich mag seinen Spin-Move. Ich mag, dass er die Hände hochnimmt, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Der schlägt gerne ein, hat eine gewisse Physis und Gewalt, was ich positiv meine, und attackiert halt auch den Ball. Ich weiß, dass er jetzt nicht schnell über die 40 gelaufen ist, aber der hat solide Sprünge gehabt und der hatte sehr, sehr gute Movement Drills. Also 4-3-4 Short Shuttle, 7-1-3 Free Cone. Das gehört für mich halt in das Gesamtbild Athletik halt mit dazu. Und vielleicht überschätze ich ihn ein bisschen mit Anfang zweiter Runde. Aber ich glaube halt, dass der bänden kann. Und ich meine, mit 6'3, 2'63, hat er, auch wenn er niemals mit 2'63 gespielt hat, so. Also, ich habe mir aufgeschrieben, vermute, dass er mit 2'53 oder sowas gespielt hat. Das ist ja für uns immer schwer einzuschätzen. Aber ich glaube wirklich, dass der auch als Rusher eine gewisse Qualität hat. Und ich denke, dass der Edge Rusher spielen kann als auch Outside Linebacker, weil er sich eben bewegen kann. Klar ist, dass der aber, und da bin ich auch bei dir, also ich glaube einfach, dass ich seine Upside deutlich höher einschätze als du. Deswegen steht er da, wo er steht. Aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Spieler in der NFL werden kann. Und der hat ein gewisses Bustpotenzial, bin ich bei dir. Aber ich bin echt gespannt, wo der in der NFL landet, in welchem Scheme der landet und wie seine Rolle dann aussieht. Genau, Jonathan Greenard von Florida, Edge Rusher, du kannst jetzt gerne noch was ergänzen. Du hast ihn mit einer 4-4, ich mit einer
Ja,
2-1.
also ich meine, natürlich habe ich auch wahrgenommen seinen Short Shuttle und seinen Three Cone Drill, wo er eben wirklich sehr gute Werte geliefert hat, was mich dann aber eben dann doch so ein Stück weit zögern lässt, ist eben dann sein 10-Yard-Split, wo er eben über 1,7 gelaufen ist, wo du dann eben von wirklich explosiven Spielern Zeiten unter 1,7 siehst, also sprich im 1,6er-Bereich. Also so ein Stück weit eben, ja, er kann sich bewegen. Das zeigt eben sein Short Shuttle und sein Three Cone. Und das will ich ihm vom Tape her auch gar nicht abstreiten, aber es fehlt halt irgendwo so die Explosivität aus dem Start raus. Das war irgendwo so das, was ich gefühlt auf Tape auch wahrgenommen habe und was dann eben auch dieser 10-Yard-Split bei dem 40-Yard-Dash gezeigt hat. Für mich zumindest.
Du, alles cool. Sehe ich, kann ich dir durchaus zustimmen, dass man normalerweise da Zeiten im tiefen 1,6er-Bereich haben will. Aber gut, agree to disagree bei dem Spieler. Lass uns mit dem nächsten weitermachen.
Nächster Spieler auf unserer Liste ist Yetur Gross-Matos von Penn State. 6'5", 266 mit 34,7 Zoll Armen Junior aus, und ich liebe den Namen dieses Ortes, Spotsylvania in Virginia. Ja, wirklich, Spotsylvania. Einfach toll, großartig. War ein Four-Star Recruit Nummer 197 seiner Klasse. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,8. Der Herr Gross-Matos hat eine tolle Länge, eine gute Athletik und einen guten Get-Off. Also an sich alle Tools, die man beim Edge Rusher haben will. Er ist mit Inside Moves immer wieder erfolgreich, schafft es häufig, die Hände von Blockern beim ersten Kontakt wegzuschlagen, hat eine gute Beweglichkeit. Und das waren die positiven Sachen. Gefühlt hätte da noch ein bisschen mehr kommen können, aber ist ja auch schon einiges Positives. Er tackelt nicht immer sicher, er wird noch an Kraft zulegen müssen, was mit Sicherheit Hand in Hand geht. Eben wenn ein bisschen die Kraft fehlt, schafft man es eben auch nicht so gut, Leute zu Boden zu bringen. Er kann sich von Blocks oft nicht schnell lösen, also kommt von Blocks dann einfach nicht schnell genug weg wieder. Er wirkt zu oft planlos in seinen Rushes, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, eben, dass ich mir bei ihm wünschen würde, dass er gefühlt schon einen Plan hat vor dem Snap, wie er am Blocker vorbeigehen will. Das wirkt auf mich dann auch eher mehr so dieses, ja, kommen wir mal aus dem Stand raus und gehen den Blocker an und gucken dann, was passiert. Gegen den Lauf wird er mir zu leicht aus dem Weg geschoben. Er muss lernen, seine Hände konstanter, effektiv einzusetzen. Denn, wie gesagt, dieses Hände wegschlagen von den Blockern vor dem ersten Kontakt, das macht er gut. Aber ansonsten, ja, wenn es dann an das richtige, in Anführungszeichen, Handfighting geht, da wird er sehr dran arbeiten müssen. Und sein Pad-Level, was für einen 6-5-Spieler nicht einfach ist, wird er aber dann doch lernen müssen, noch tiefer zu halten. Einfach um, ja, Low Man Wins, wie es so schön heißt im Football, Gegenspieler ein Stück weit aushebeln zu können. Bei Gross-Matos sehe ich offensichtlich ganz, ganz viel Upside mit seiner Länge, mit seiner Athletik, mit seiner Explosivität. Ist aber halt auch noch ein Stück weit raw. Deshalb habe ich ihn nur in Anführungszeichen Ende der ersten Runde mit der 1,8.
Ja, da sind wir uns jetzt wieder relativ einig. Ich habe hier mit einer 1,6 stehen. Und ich unterschreibe vor allen Dingen die negativen Punkte, die du gesagt hast. Also dieses planlos in Tackles rennen, das ist zu oft, dass er raw ist. Auch das Movement ist halt relativ wild zum Teil. Also mein großes Fragezeichen ist, obwohl ich ihn jetzt Mitte der ersten Runde habe, ist, wie gut ist er wirklich als reiner Edge-Rusher? Also als reiner kommt zum Quarterback-Pass-Rusher, weil die anderen Sachen macht er zum Teil sehr, sehr gut. Ich finde, dafür, dass er so raw ist, ist er ein relativ kompletter Spieler. Also ist auf jeden Fall jemand, der Plays gegen den Lauf macht und auch mit viel Effort spielt, der sich durch geblockte Guards irgendwie bewegen kann, um Tackle zu machen, also der sich da durchaus wohlfühlt. Starke Arme, ich mag seine Quickness. Ist meiner Meinung nach auch vor allen Dingen dann gut, wenn der Gegenspieler Inside versucht zu schlagen. Und der war halt auch als Sophomore und als Junior ein sehr, sehr produktiver Spieler. Also, das ist schon. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ich glaube, es sind Career-Stats mit 36,5 Tackles for Loss, 18,56. Das ist schon. Ist ein guter Spieler. Wie gesagt, meine Fragezeichen ist, wie gut ist er wirklich als reiner Pass-Rusher? Da hat er noch ordentlich was zu tun, aber hat mir generell wirklich sehr gut gefallen. Also war fast ein bisschen überrascht, weil der auch, sag ich mal, vor anderthalb, 2 Monaten hat er deutlich mehr Hype bekommen als jetzt. Gut, er hat auch bei der Combine keine Drills gemacht, das wird damit zusammenhängen, aber mit der Größe, mit der Länge, mit der Armlänge ist er mit Sicherheit jemand, der für viele Teams eine Überlegung Mitte, Ende der ersten Runde wert ist.
Ja, also ganz keine Drills hat er nicht gemacht. Also die Sprünge hat er zumindest mitgemacht und da ja doch sehr gut gepunktet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. 34 Vertical, eben für einen Spieler seiner Masse und einen 10 Fuß 0 Zoll Broad Jump. Das, wenn ich mir hier so gerade die Liste der Defensive Linemen, zu denen er erzählt, angucke, da haben ihn nur wenige überboten in dieser Kategorie.
Und das halt mit der Size, ne?
Ja,
Also mit
eben.
2,66. Also das ist halt.
Ja, also wie gesagt, Athletik auf jeden Fall auf seiner Seite. Aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler. Es sei denn, Christian will jetzt noch was einwerfen.
Nee, aber ich mag den. Also. Aber teilst du die Concerns, so was diese reine Rushing Ability betrifft, oder bist du da weniger besorgt? Oder weißt du nicht
Also,
gerade, wie du auf die Frage antworten sollst?
ja, also ich sag mal so, die Anlagen bringt er halt mit, um ein guter Pass-Rusher zu sein. Er muss es halt noch umsetzen, ne? Also kann sein, dass er das hinkriegt, muss aber auch natürlich nicht sein. Ich meine, das ist ja gefühlt bei jedem Draft-Prospekt so.
So.
Dass man selbst bei den besten 1,0 gerankten Generational Talent Leuten weiß man das ja nie so ganz, wie das dann letztendlich alles ausgehen wird. Kommen wir zum nächsten Spieler, den wir heute tatsächlich nicht deshalb besprechen, weil er in meinen Top 10 ist, sondern den wir deshalb besprechen, weil ich ihn in der letzten Zeit häufiger in Mock Drafts in der ersten Runde lese und ich verstehe es einfach nicht. Es geht um Terrell Lewis von Alabama. 6'5, 262, 33, 7/8 Zoll Arme, Redshirt Junior aus Washington DC. War ein 4-Star-Recruit, Nummer 67. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 4,7. Also in der späten vierten Runde, somit recht weit weg von der ersten Runde. Was nicht in meine Grade mit eingeflossen ist, ist, dass er 2017 nur 4 Spiele absolvieren konnte wegen einer Ellbogenverletzung und 2018 hat er mit einer Knieverletzung komplett verpasst. Also Injury Concerns sind für die NFL-Teams auf jeden Fall da, beziehungsweise werden auf jeden Fall da sein. Er hat eine tolle Länge, 6'5. 33, 7/8 Zoll Arme, offensichtlich, da gibt es nichts zu meckern. Ist ein sehr guter Athlet, hat eine gute Quickness. Er kann Snaps gut antizipieren und dann eben mit seiner Quickness Blockern Probleme bereiten. Ja, ich gucke jetzt gerade hier, ob ich noch irgendwas weiteres Positives auf meiner Liste habe. Ich habe mir aufgeschrieben, er hat die Athletik, Quickness und Beweglichkeit, um gute Coverage zu spielen. Hat er bei Alabama einfach zu wenig gemacht, als dass ich das wirklich einschätzen könnte. Aber zumindest denke ich, hat er die Anlagen, um gut in Coverage auszusehen. Was mir nicht gefallen ist, er wirkte auf Tape sehr schmal. Jetzt ist er eben mit 262 Pfund bei der Combine aufgetaucht. Das, ich sage jetzt mal, ist dann schon ein Fragezeichen, was damit etwas ausgeräumt ist, dass er da offensichtlich jetzt in der letzten Zeit ordentlich Muckis aufgebaut hat. Denn auf Tape, also das waren keine 262 Pfund, was ich da von ihm gesehen habe. Von Blockern wurde er sehr leicht überpowered. Wenn er einmal geblockt war, kam er einfach nicht mehr los, war effektiv raus aus dem Play. Gegen den Lauf als Run Defender überhaupt nicht existent. Schwacher Tackler, was dann natürlich auch mit seiner schmalen, mit seinem schmalen Körperbau, mit der fehlenden Kraft zu tun hat, ist sehr oft in Blocker einfach nur reingerannt, ohne irgendwie eine Idee zu haben, wie er seine Arme einsetzen soll, wie er an denen vorbeikommen soll. Ja, das Tape von Terrell Lewis hat mich extrem genervt. Also rein vom Tape her habe ich wirklich gedacht, ist der nicht draftbar. Der hat eben eine tolle Länge, super Athletik, extrem hohe Upside. Aber der kann nicht Football spielen. Der hat keine Pass Rush Moves, kann nicht tackeln, kann nicht gegen den Lauf verteidigen. Das ist also diese Grade mit 4,7, die ich bei ihm habe, ist wirklich so eine reine Upside Grade, dass man ihm das vielleicht noch irgendwie beibringen kann und dann kann er offensichtlich ein gefährlicher Pass Rusher werden. Eben zumindest ein Situational Pass Rusher, den man bei klaren Passing Downs bringen kann. Aber ja, ich war überhaupt kein Fan von seinem Tape. Christian.
Zunächst wäre meine Frage, wie geht's dir jetzt, dass du über ihn gesprochen hast? Geht's dir ein bisschen besser? Ist okay?
Ich meine, ich weiß ja, dass ich grundsätzlich immer etwas negativ gegenüber Skinny Edge Rushern, die nur mit Athletik gewinnen, bin. Wobei ich dann ja auch selber, ich weiß gar nicht, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr die Debatte, wo ich dann so meinte, sag mir einen Edge Rusher, der unter den Voraussetzungen wirklich Erfolg hatte in der NFL, wo ich mir dann ein paar Monate später selber die Antwort geben konnte, in Danielle Hunter, dem Ex-LSU Defensive End jetzt bei den Vikings. Also es ist tatsächlich möglich, weil man muss auch sagen, Danielle Hunter am College, der ist nicht umsonst in die dritte Runde gefallen, der hatte auch null Production gefühlt. Ich glaube, in seinem letzten Jahr bei LSU einen Sack das ganze Jahr über. Und hat sich einfach absolut fantastisch entwickelt bei den Vikings. Es ist möglich, tatsächlich. Auch wenn es nicht oft passiert. Aber ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, so, wenn ich auch zurückdenke an die letzten Jahre, was wir da für Leute hatten. Also, wie gesagt, das Tape von Lewis, das war grauenhaft. Also, ja, das ist wirklich so, dass alles aufs komplette Extrem gesteigert gefühlt. Von Superathlet, aber keine Ahnung, wie man die Position wirklich spielt.
Wie gesagt, das war jetzt, wir haben die Louis im Wesentlichen reingenommen, damit Roman damit einfach besser umgehen kann und leben kann. Ich hoffe.
Ich weiß nicht, warum er so oft jetzt in die erste Runde. Ich meine, wenn der in der ersten Runde tatsächlich gedraftet wird, dann Hut ab zu den Leuten, die ihn in den Mockdrafts hinschreiben, aber ich werde den Pick sowas von kaputt reden, beziehungsweise werde nicht müde darauf hinzuweisen, was für ein hohes Risiko Team XY damit eingeht.
Also, das sollten wir vielleicht auch nochmal, vielleicht für Draft und Neulinge auch nochmal in der Stelle definieren. Ein Mockdraft ist kein Big Board. Das ist, also, ein Mockdraft ist, was glaubt der jeweilige Typ, der diesen Mockdraft macht, was das Team macht. Ein Big Board ist, wo sieht der jeweilige Mensch, der dieses Big Board erstellt, den Spieler von seinem Wert? Und da gibt es mitunter sehr große Diskrepanzen. Vor allen Dingen bei der Quarterback-Position. Die meisten Quarterback-Picks, die dann hochgemockt werden, werden in den Big Boards deutlich tiefer stehen. Aber die Teams überkompensieren dann halt und ziehen die Spiele dann halt höher. Aber das vielleicht nur mal als kleinen Einwand. Willst du dazu noch was ergänzen?
Nö, ja, alles gut.
Ich bin hier natürlich das Korrektiv, Roman allerdings kein großes, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe ihn mit einer 4-0 auf dem Board. Das heißt, er wird, wenn sich jetzt nicht noch wahnsinnig Sachen ändern, bei uns irgendwo in der vierten Runde stehen bleiben. Ja, ich kann mich der Analyse eigentlich nur anschließen. Also Athletik, Bendability, Explosivität, ja. Was man natürlich zu diesen Combine-Zahlen sagen muss, ja, er kann sich halt jetzt offensichtlich Gewicht draufschaffen, was gut ist, aber wir wissen halt nicht, wie er damit spielt. Ne? Also wir wissen nicht, wie 10 Pfund, 15 Pfund mehr seine Explosivität auf dem Platz beeinflusst. Ne? Also das ist ja immer die Gefahr auch dann zwischen Leuten, die sich zur Combine dieses Gewicht draufschaffen. Natürlich sagen Teams, die nach der Saison kommen am besten bitte mit 10 Pfund mehr zur Combine oder so. Ne? Aber ja, lustigerweise, das erste, was bei mir halt auch steht, ne, es looked more like a skinny LSU Edge Guy. Also, es ist nicht nur LSU, aber die hatten halt ein paar von der Sorte. Was mich genervt hat, er joggt manchmal bei Plays, wo er denkt, die gehen nicht mehr in seine Richtung. Da hätte ich mir einfach ein bisschen gewünscht, dass er ein bisschen härter spielt. Wird im Run super gerne aufs Plays geschoben. Ja, hat keine Idee, wie er zum Quarterback kommt, da hast du dich schon ausgelassen. Genau, und also die Zusammenfassung ist, er hat immer wieder sehr, sehr lichte Momente, die habe ich durchaus gesehen. Also ich habe auch gute Plays gesehen, nicht nur Athletik. Warum sind das nur Momente? Und warum hat er zu oft einfach super wenig Impact auf das Play? Das ist mein Problem mit ihm. Und wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, dass er sich oft nicht genug dagegen gewehrt, einfach geblockt zu werden. So, dass er halt dann geblockt wird und es ist halt gut. Und das ist halt so das Ding. Er hat die Upside, er hat die athletischen Fähigkeiten, vielleicht kriegt ihn jemand hin. Ich bin skeptisch. Also Borderline Day 2 ist er mit der 4-0. Das heißt, wenn ihn jetzt jemand spät dritte Runde zieht, dann würde ich das nicht kritisieren, vielleicht auch Mitte dritte Runde. Aber wenn ihn jemand deutlich früher zieht, dann hoffe ich mal, dass das Team ein entsprechendes Workout mit ihm gemacht hat und auch die entsprechenden Interviews festgestellt hat, dass er sehr coachable ist. Auch wenn ich sagen muss, wenn du bei Alabama spielst und bist da nicht coachbar bei dem erfolgreichsten College-Football-Programm der letzten Jahre, dann tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Aber ja, Terrell Lewis, Roman, mit Sicherheit jemand, den wir beide nicht deutlich niedriger auf den Boards haben als die meisten anderen Teams oder die meisten anderen Medien auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich bin ja durchaus damit rangegangen und du hattest mir schon früher von ihm erzählt, dass er bei dir einfach niedrig ist, dass wir aber über ihn reden müssen wegen dem Medienhype und bin eigentlich mit der Erwartung rangegangen, ihn vielleicht sogar zwei Runden besser zu sehen. Aber das Ding ist, je mehr ich halt gesehen habe, desto mehr bin ich halt, sag ich mal, an deine Grade rangerückt und jetzt sind wir auch nicht so weit auseinander.
Ja, also ich meine, was für mich beim Tape-Gucken von Terrell Lewis ja so ein bisschen stellvertretend für meine Bewertung war, ein Kommentar, ich meine, das war im LSU-Spiel, also Alabama gegen LSU, wo dann die Kommentatoren darüber gesprochen haben, wie wichtig die beiden Edge-Rushers, eben Terrell Lewis und Anthony Jennings, für den Erfolg der Bama-Defense sein würden. Und ich meine, das war dann irgendwie Anfang des zweiten Viertels, wo denn diese Analyse in Anführungszeichen damit endete, dass dann der eine Kommentator erzählt hat, Anthony Jennings has one sack, Terrell Lewis has one offsides penalty. Ja, das war dann so der Impact, den die beiden Spieler im ersten Viertel hatten. Also Anthony Jennings hatte zu dem Zeitpunkt bereits einen Sack und Terrell Lewis einzige Statistik zu diesem Zeitpunkt war eben eine Offsides-Penalty und sonst halt keine Tackles, keine Sacks, kein gar nichts. Ja. Nächster Spieler, Christian.
Es ist, glaube ich, für alle gesünder, ja.
Kommen wir zu Alton Robinson, Edge Rusher von Syracuse. 6'3", 264 Pfund mit 32 3/8 Zoll Armen Senior aus Converse, Texas. War ein 3-Star-Recruit. Nummer 472 seines Jahrgangs. Hatte, oh Gott, ich hätte es mir aufschreiben sollen, hatte ursprünglich ein Stipendium angeboten bekommen von, ich meine, Texas A&M.
Ist so, ja.
Das wurde ihm dann allerdings wieder entzogen, weil er während seiner Highschool-Zeit zweimal von Freundinnen, ich weiß nicht, ob es die gleiche Freundin war oder verschiedene, wurde er angezeigt, weil er denen die Handtaschen geklaut hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Situation war, Marke Kontrollfreak, gib mir deine Handtasche, zeig mir, was da drin ist, zeig mir dein Telefon, blablabla, oder was auch immer das auf sich hatte. Am College gab es dann nichts mehr, beziehungsweise nichts mehr Offizielles, was nach außen gedrungen ist. Vielleicht hat er sich gebessert, wie gesagt, vielleicht wurde es auch von den Colleges erfolgreich vertuscht, was die ja leider sehr gerne machen. Die NFL-Teams werden es wissen, wir leider nicht, und natürlich in die Bewertung von uns fließt das nicht ein. Dementsprechend, weil er nicht zu Texas A&M gehen konnte, hat er erst ein Jahr bei Northeastern Oklahoma A&M gespielt, einem Junior College, und ist dann nach diesem einen Jahr zu Syracuse gewechselt. Meine Grade sollte ich jetzt als nächstes sagen, 3,5 bei mir, Mitte der dritten Runde. Er hat eine gute Athletik, einen quicken Get-Off, einen guten Bend, ist immer wieder gefährlich mit einem Dip-and-Rip-Move bei seinem Outside-Speed-Rush. Also Dip-and-Rip-Move heißt einfach Schulter senken, möglichst unter den Arm des Offensive, also unter den äußeren Arm des Offensive Tackles kommen und dann eben mit einem sogenannten Rip-Move, wo der Pass-Rusher dann seinen eigenen Arm nach oben schlägt, eben diesen einen Arm des Blockers noch wegschlagen. Den hat er häufiger eingesetzt und dann entsprechend auch immer wieder erfolgreich eingesetzt. Er versucht sich auch an Inside-Moves, auch wenn die nicht immer effektiv sind, habe ich mir aufgeschrieben. Allerdings auch wieder für einen College-Pass-Rusher, dass er überhaupt versucht, Inside-Moves zu benutzen, ist schon mal auf der positiven Seite für mich. Er spielt mit hohem Einsatz. Und kommen wir zum nicht mehr positiven. Ich habe keine Counter-Moves von ihm gesehen. Die wird er noch erlernen müssen. Was mir bei ihm auch häufiger aufgefallen ist, ist, dass er gerne bei Outside Pass Rush zu weit das Feld hinunter rusht und dann effektiv eben mehrere Meter hinter dem Quarterback landet, anstatt eben beim Quarterback. Und dass er auch in der Run-Defense gerne an Running Lanes im Endeffekt vorbeiläuft, anstatt dann entsprechend in die Lücke reinzugehen und die zu stopfen. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber auf jeden Fall etwas, woran er wird arbeiten müssen, dass er eben nicht im Endeffekt immer über das Ziel hinausschießt. Ich hatte bei ihm den Eindruck, dass er bei Read-Option immer etwas länger braucht, um den Ballträger zu identifizieren. Ist es jetzt der Quarterback? Ist es der Running Back, der den Ball trägt? Ist es der Wide Receiver, der außen rum gelaufen kam? Dass er da gefühlt, wie gesagt, immer etwas gebraucht hat, um dann wirklich zu bemerken, wo der Football steckt. Mir ist aufgefallen, dass er von Blocks oft nicht schnell genug wegkommt. Und er ist halt etwas undersized für einen Edge Rusher mit seinen 6'3 und 32,38 Zoll Armen. Es ist jetzt noch nicht auf der, ich sag jetzt mal, absolut kritischen Seite, aber auf jeden Fall etwas, was ihn ein Stück weit dann eben auch doch in seiner Effektivität einschränken wird. Nichtsdestotrotz, ich habe ihn eben Mitte der dritten Runde mit einer 3,5, weil ich bei ihm eben wirklich eine hohe Upside sehe mit seiner Athletik, war auch bei der Combine recht überzeugend, bringt im Endeffekt körperlich alle Tools mit, um ein gefährlicher Pass-Rusher in der NFL zu sein. Run-Defense ist halt so ein bisschen das Fragezeichen, eben mit der Länge, mit vielleicht der Übersicht, wie gesagt, ist natürlich schwer, einfach nur vom Tape-Test zu analysieren, ohne mit dem Spieler darüber sprechen zu können, warum, wieso, weshalb. Aber zumindest, wie gesagt, als Pass-Rusher sehe ich bei ihm eine recht hohe Upside und Run-Defense könnte noch kommen, deshalb 3,5 bei mir.
Ja, so krass gut fand ich seine Combine gar nicht als eine gute Combine, ja, aber ja. Ich habe ihn mit einer 4-3. Also eine knappe Runde irgendwie Unterschied. Auf dem Board. Ich schätze ihn einfach athletisch nicht so gut ein wie du. Das ist dann halt der wesentliche Unterschied. Ja, rennt sich halt zu oft fest. Das ist so mein Problem. Das ist halt, Pad Level ist zu hoch, da muss er dran arbeiten. Kommt halt nicht so gut von Blocks weg. Was mich ein bisschen irritiert hat, er hat bei Syracuse, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, nur eine Position mit Left Defensive End spielen dürfen. Und er hätte mit seiner Athletik aber eigentlich mit Sicherheit mehr hinbekommen. Auf jeden Fall auf dem College Level. Finishen steht bei mir noch dabei, dass er halt das oft nicht schafft, gute Plays dann wirklich in Production umzusetzen. Ist jetzt mit 9 Tackle for Loss und 4 Sacks jetzt keine krass schlechten Statistiken, aber auch nicht überragend in 2019. Geadoff gefällt mir, hat einen Spin-Move, findet Lücken und hat auch eine gewisse Beweglichkeit im oberen Körper. Das haben auch die Movement-Drills gezeigt mit dem 4-3-2 Short Shuttle, dem 7-3-2 Free Cone. Von daher, ich habe ihn athletisch nicht so gut eingeschätzt wie du. Die Combine habe ich in der Form, ja, also es ist eine bessere Combine, die er insgesamt gehabt hat, als ich gedacht habe. Auch wenn ich den nicht überragend finde, aber definitiv besser als das, was ich jetzt in den Spielen wahrgenommen habe.
Also ich habe jetzt hier gerade nochmal, während du gesprochen hast, parallel geguckt. Er hatte den drittschnellsten 10-Yard-Split.
Ja. Ja,
Er.
ich habe da gerade auch Mist erzählt mit dem einen Kommentar.
Also einen der schnellsten Short Shuttles, einen der schnellsten Three Cone Drills. Also so ziemlich in jeder Kategorie gehörte er da zu den Top-Performern in seiner Gruppe. Also die Sprünge, ich sag mal, waren knapp außerhalb der Top, aber eben auch immer noch sehr gut, wobei ich sehe, das gilt auch nur für den Broad Jump. Beim Vertical Jump hat er auch einen sehr guten Wert. Also der hat die Combine schon richtig gerockt.
Deswegen wörtlich steht bei mir auch, deswegen bitte ich mein erstes Statement einfach durchzustreichen. Vielleicht sollten wir das in Zukunft schriftlich machen, das würde ein bisschen länger dauern. Die gute Combine habe ich nicht kommen sehen. Also, das stimmt, der hat. Und Athletik ist halt bei einem Edge Rusher einfach super wichtig. Das ist einfach nach den Erfahrungen und den, nicht nur Erfahrungen, einfach nach den Ergebnissen der letzten Jahre ist es einfach so. Von daher, vielleicht, also ich habe ein bisschen für die Combine angepasst. Vielleicht hätte ich noch mehr anpassen müssen. Aber Elton Robinson, der Edge Rusher von der University of Syracuse, bei Roman in der Mitte der dritten Runde mit einer 3,5, bei mir eher Richtung Anfang vierte Runde mit der 4,3.
Ist es
Nichtsdestotrotz.
tatsächlich University of Syracuse und nicht Syracuse
Syracuse
University?
University, ja.
Ich war so gerade überlegen, ist Syracuse ein Ort oder ja, egal.
Ich meine, aber ich bin mir nicht sicher, wir sollten das nicht vertiefen, sonst verwirren wir die Leute mit meiner Ahnungslosigkeit noch mehr als ohnehin schon. Deswegen lasst uns mal zum nächsten Spiel gehen.
Nee, jetzt muss ich gerade mal Syracuse googeln.
Meine, es ist ein Ort, aber vielleicht höre ich es nicht. Das ist
Also, es das heißt auf jeden Fall schon mal Syracuse University. Ja, also, der Ort heißt auch Syracuse.
Es muss Großraum New York sein. Oder
Nee,
Bundesstaat.
nee, nee, es ist Bundesstaat New York. Also, es ist schon ein Stück weit von der Stadt New York entfernt. So ziemlich am anderen Ende.
Ja.
Jedenfalls, Syracuse University. Das auch geklärt. Kommen wir zur University of Tennessee. Diesmal wirklich so rum. Darrell Taylor ist 6'4", 267, Entschuldigung, Pfund schwer, hat 33 Zoll lange Arme und kommt aus Hopewell, Virginia, ist Redshirt Senior und der nächste mit Character Concerns in unserem heutigen Podcast, denn 2017 wurde er mehrfach bzw. zweimal suspendiert, weil er sich bzw. weil er gekämpft hat, einmal mit einem Mitspieler von sich auf dem Trainingsfeld, dann auch noch einmal mit einem Gegenspieler von sich auf dem Spielfeld. 2018 wurde er dann von seinen Coaches öffentlich kritisiert dafür, dass er nicht den besten Einsatz zeigt, sowohl auf dem Trainingsfeld als auch im Filmroom. Beziehungsweise, also es wurde so ein bisschen als underhanded Compliment ausgedrückt im Sinne von, er könnte noch bessere Leistungen zeigen, würde er mehr Gas geben auf dem Trainingsfeld und und im Filmroom. Und 2019, also sprich in der letzten Saison, hat er über sich selber gesagt, dass er mehr Gas hätte geben können auf dem Spielfeld. Und das, obwohl er mit einer Stressfraktur im Schienbein gespielt hat, in der Saison. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 3,3 sitzen, also in der frühen dritten Runde. Er bringt ordentliche Maße mit seinen 6'4", 33. Da gibt es, also das sind halt nichts, wo ich sage, das muss man positiv hervorheben, aber auch nichts, was ich jetzt negativ kritisieren würde. Entschuldigung, hat eine gute Athletik, bringt eine ordentliche Kraft auch schon mit. Was mir bei ihm besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass er mit seinen 6'4", 267 sich wirklich erstaunlich gut in Man- und Zone-Coverage zurechtgefunden hat. Hatte ich wirklich bei seiner Körpergröße einfach nicht erwartet, dass er sich da so gut bewegen kann und so gut an seinen Leuten bleiben kann. Er hat einen quicken Get-Off, wobei ich auch gleich dahinter negativ geschrieben habe. Ist leider nicht so schnell mit seiner Reaktion beim Snap, wenn sich der Ball bewegt. Hat einen guten Bend, hat einen wirklich gefährlichen Inside-Arm-Over-Move, auch Swim-Move genannt, auch wenn er ihn nicht so oft eingesetzt hat, aber wenn, wurde es immer gleich gefährlich. Im Endeffekt alles, was ich danach aufgeschrieben habe, ist effektiv eine Bestätigung seiner eigenen Aussage, dass er mehr Gas hätte geben können. War ein bisschen frustrierend, sage ich jetzt mal so, das Tape von Daryl Taylor, weil gefühlt in einem Snap er ein wirklich kräftiger, sicherer Tackler war, im nächsten Snap verpasst er einen Tackle. Bei einem Snap gibt er Vollgas, beim nächsten Snap rennt er gefühlt in den Blocker rein und ist zufrieden damit rumzustehen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn er Gas gibt, gibt er Gas. Also sprich, wenn er will, läuft er eben auch ein Play bis zur Seitenlinie und das Feld runter und weiß nicht wohin, um irgendwie noch ein Play zu machen. Ist eben leider nicht so. Seine Pass-Rush-Moves kommen manchmal effektiv, manchmal eben nicht. Da muss er einfach an seiner Konstanz arbeiten. Seine Pursuit-Angles haben mir oft nicht gefallen. Nichtsdestotrotz, Daryl Taylor, auch ein Spieler, wo ich eine recht hohe Upside sehe. Der kann sich sehr gut bewegen. Das ist ein guter Athlet. Mit seinen 6'4", 267 hat er im Endeffekt auch schon NFL-Maße für einen Edge-Rusher. Könnte vielleicht noch einen kleinen Zacken kräftiger werden, aber muss eben auch nicht unbedingt. Ja, die Frage ist im Endeffekt sein Einsatz. Also, das ist wirklich ein Spieler, den man ganz, ganz schwer nur vom Tape gucken bewerten kann. Auf Tape sieht er gut aus, wenn auch inkonstant. Natürlich ist es dann jetzt die Aufgabe der NFL-Teams eben mit Interviews, die sie mit ihm führen, mit seinen ehemaligen Coaches, Mitspielern, was weiß ich was. Die analysieren ja wirklich jeden Prospekt zu Tode gefühlt mit solchen Sachen. Ist es eben deren Job rauszufinden, inwieweit wird der Gas geben, wenn er jetzt in die NFL kommt, oder inwieweit wird er sich vielleicht auch sagen, ich bin jetzt in der NFL, jetzt muss ich keinen Gas mehr geben. Schwierig. Wie gesagt, der hat das Potenzial, ein wirklich guter Spieler zu werden, auch in der NFL. Zeigt das leider noch nicht in der Konstanz auf dem Spielfeld und deshalb habe ich ihn eben in der frühen dritten Runde mit einer 3,3.
Ja, frustrierender Spieler ist so das, was ich auch echt unterschreiben würde. Also ich habe ihn eine halbe Runde niedriger mit einer 3,9. Also dieser stellenweise krass späte Get-Off, also habe ich nicht so oft in den letzten Jahren gesehen. Aber das ist halt sehr, sehr auffällig. Weiterer Kritikpunkt, dass er mir viel zu oft komplett abtaucht, das hast du ja auch beschrieben. Ist ein guter Run-Defender, hat eine gewisse Power, die mir gefällt, ist ein guter Tackler, hat auch ein paar Moves, um zum Quarterback zu kommen, die habe ich auch ges also die habe ich gesehen. Die Highlight-Snaps sind sehr, sehr gut. Ich halte ihn aktuell noch nicht für einen überragend guten Pass-Rusher. Ich weiß nicht, ob das primär mit Effort zu tun hat oder ob das, ich weiß nicht, ich kann's, es fällt mir schwer einzuschätzen, weil er sollte eigentlich ein bisschen besser sein, als er ist. Aber Das ist die eine Frage, ist halt wirklich diese mangelnde Konstanz, die er halt auf dem Platz zeigt. Und die andere Frage sind natürlich die Character Concerns, die, um das nochmal zu wiederholen, bei uns nicht in den Grades auftauchen, aber auch das müssen Teams für sich klären. Ist es jemand, der, wenn du dann, der halt sagt, hey, in dem Moment, wo ich dafür bezahlt werde, zeige ich einen anderen Einsatz, und wenn ich mit einer gewissen Leistung dann halt entsprechendes Geld bekomme, dann ist die dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Das ist jetzt alles total im Reich der Spekulation. Aber mich hat diese mangelnde Konstanz und dieses Abtauchen wirklich genervt. Deswegen habe ich ihn dann vielleicht auch ein bisschen niedriger gegradet als der eine oder andere mit der 3-9. Aber da sind wir nicht so krass weit weg auseinander. Du hast ihn mit einer 3-3. Gerald Taylor, der Edge Rusher von Tennessee.
Hast dich
Hab mir
jetzt
jetzt bewusst gespart.
hast dich nicht getraut jetzt.
Habe mich nicht getraut. Einen Fehler gemacht. Ich merke, du darfst jeden Fehler mal machen, aber nicht zweimal.
So, dann kommen wir zu Curtis Weaver. Oh, Curtis Weaver von Boise State 6'2", 265 mit 32 3/8 Zoll Armen. Redshirt Junior, ehemaliger 3-Star-Recruit, die immerhin Nummer 1111 seiner Recruiting-Klasse. Das hat er auf jeden Fall schon mal für sich gebunkert. Er war 2017 Academic All Mountain West und 2017 bis 2019 in allen 3 Jahren First Team All Mountain West und 2019 dann auch First Team All American. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 3,7 sitzen. Weaver ist offensichtlich undersized mit seinen 6,2 und vergleichsweise kurzen Armen, 32 3/8 Zoll. Ist aber nichtsdestotrotz kräftig. Er hat eine ordentliche Athletik, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also er kann sich schon bewegen, ist aber eben nicht der überragende Athlet, wie man sich das eben gerade von einem Edge Rusher wünschen würde. Er ist mehr ein Wühler und kein explosiver Speedrusher, habe ich mir noch aufgeschrieben. Er kann ein wenig bänden, aber wirklich nur ein wenig, habe ich auch mit eben genau diesem Zusatz mir hier aufgeschrieben. Er findet sich in Zone Coverage gut zurecht, hat einen guten Get-Off, aktive Hände. Er versucht seine Rushes zu variieren, also eben nicht Snap für Snap immer den gleichen Move, sondern eben auch mal mit was anderem zu kommen. Und er anchored gut gegen den Lauf, also sprich, er lässt sich im Lauf bzw. gegen den Lauf nicht so leicht wegschieben, sondern kann dann eben seinen Blocker kontrollieren und eben dann auch Laufwege zumachen. Was mir sonst noch nicht so gefällt, er hat mir grundsätzlich zu aufrecht gespielt. Wie gesagt, eben nur ein wenig bänden, hatte ich ja schon gesagt. Seine Lateral Quickness hat mir nicht gefallen. Also er kommt eben schnell aus dem Stand raus, aber dann eben, wenn er sich von einer Richtung auf einmal in die andere bewegen muss, das braucht dann doch schon etwas länger, um dann eben ja, das Momentum von der einen Richtung in die andere bei ihm zu ändern. Und auch wieder dieses alte College-Football-Pass-Rusher-Problem. Er hat mir zu oft ohne Plan gerusht, also eben auch zu oft dieses Blocker erstmal angehen und dann gucken, was man macht, anstatt eben gleich von Anfang an zu überlegen, wie man den Blocker gleich attackieren kann. Bei Weaver muss auch so ein Spieler, wo man hervorheben muss, extrem produktiv, hatte in seinem letzten Jahr bei Boise State 19,5 Tackles for Loss, 13,5 Sacks. Also der weiß an sich schon, wie man zum Quarterback kommt. Ist eben einer, der über Power kommt, jemand, der über Einsatz kommt. An der Technik wird er insgesamt noch etwas feilen müssen. Ist eben, ich sag mal, mehr so der komplette Edge Rusher bzw. Edge Defender, sage ich denn jetzt mal ganz bewusst, weil eben nicht nur Pass Rush, sondern auch gute Run Defense man von ihm bekommen kann. Aber mir wirkte das dann insgesamt irgendwo alles ein bisschen steif, ein bisschen unbeweglich auf Tape, was ich da von Weaver gesehen habe. Deswegen habe ich ihn in der späten dritten Runde mit der 3,7.
Ich gebe zu, das war der Spieler, wo ich mir absolut sicher war, dass du ihn relativ klar höher hast als ich. Ich weiß gar nicht warum. Manchmal wenn ich Video gucke, habe ich so den Eindruck. Weil man sich ja auch ganz gut kennt und ich meine, ich müsste jetzt mal überlegen, das ist jetzt das sechste Jahr, gut, also 500 Spiele haben wir auf jeden Fall schon miteinander besprochen.
Vielleicht habe ich auch irgendwann aus meinen Fehlern der Vergangenheit gelernt, dass man unathletische Edge Rusher ein Stück weit niedriger machen sollte.
Ja,
Auch
vielleicht.
wenn sie produktiv sind.
Ist und vielleicht traue ich dir genau diesen Lernprozess nicht zu und naja, aber das sollte man vertiefen. Ich habe ihn mit einer 3-4 auf dem Board, also ganz, ganz ähnlich. Du hast es gesagt, er ist ein sehr, sehr produktiver Spieler. Mir fällt es jetzt tatsächlich echt schwer, in der Analyse noch groß was anderes zu sagen. Also mir gefällt sein laterales Movement nicht, ist im Gegenlauf manchmal unentschlossen, ist aber einfach kein krass guter Run-Defender für mich. Ist ein unterdurchschnittlicher Athlet. Ich finde, das kann man. Also er hat super Movement Drills bei der Combine gehabt. 472 Short Shuttle, 703 Free Cone.
Hatte ich nicht so erwartet.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Absolut nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht hat er da einfach auch jetzt in der Offseason nochmal dran gearbeitet oder es war auf Tape nicht so zu sehen. Ja. Ich finde, er macht ein paar Sachen wirklich gut, das hast du ja auch gesagt, sonst wäre er auch nicht so produktiv gewesen. Bei einem guten Team mit Boise State, das Talent blitzt auf. Aber banal gesagt, er lässt sich zu schnell wegblocken und setzt seine Moves zu selten ein und kommt dann auch nicht mehr von den Blocks weg. Und ist halt auch ein Spieler, der Phasen hat. Es ist nicht ganz so viele Phasen wie bei anderen Spielern, wo er halt abtaucht. Insbesondere gegen Hawaii ist mir das halt, habe ich das wahrgenommen. Von daher, ich halte den für einen Day-2-Pick, könntest du lieber, da sind wir uns einig. Ich habe ihn Mitte der dritten Runde mit einer 3-4, du hast ihn einen Tacken niedriger mit einer 3-7. Aber da sind wir wirklich, wirklich nah beieinander. Ich kann mir vorstellen, dass das beim nächsten Spieler auch so sein wird.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sogar, dass wir die genau gleiche Grade haben. Chase Young von Ohio State, der Spieler, warum ihr diesen Podcast überhaupt erst eingeschaltet habt. 6'5, 264, 33, 3/4 Zoll Arme, Junior aus Hyattsville, Maryland, welches sich auch im Großraum Washington DC befindet, wodurch dann natürlich diese Connection Pick Nummer 2 mit dem Washington Football Team natürlich extrem noch mehr viel Sinn machen würde, wenn die denn nicht runtertraden, weil irgendein anderes Team unbedingt den zweiten Quarterback da draften will. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 1,0, weil Chase Young ein extrem geiler Footballspieler ist. War ein 5-Star-Recruit in seinem Jahrgang, die Nummer 7. Hat im letzten Jahr, ich habe mir aufgeschrieben, fast alles an Awards gewonnen und habe mir jetzt einmal parallel nochmal seinen Wikipedia-Artikel aufgemacht, seine Wikipedia-Seite, wie auch immer. Chuck Bednarik Award, Ted Hendricks Award, Bronco Nagurski Trophy, Chicago Tribune Silver Football, war Nagurski Woodson Defensive Player of the Year, Smith Brown Defensive Lineman of the Year, war ein Unanimous All-American, First Team All-Big Ten. Also auf gut Deutsch, er hat einfach alles an Awards gewonnen, was es zu gewinnen war. Für den besten Defensivspieler, für den besten Defensive Lineman, für den besten Footballspieler leider nicht, was er aber durchaus auch hätte machen können. Wobei Joe Burrow hatte auch schon eine geile Saison. Muss man einfach mal sagen. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, war Chase Young in den Top 3? Christian, bei Heisman Trophy?
Ich meine, aber ich kann es nicht auswendig sagen.
Okay. Na dann. Also wenn nicht, würde ich jetzt einfach nochmal das Heisman-Voting kritisieren. Ja, der erste Satz, den ich mir zum Tape von Chase Young aufgeschrieben habe, und passt auf, Leute, jetzt wird es mal etwas poetisch. Bei Chase Young ist es nicht die Frage, ob er zum Quarterback kommt, es ist die Frage, wann er zum Quarterback kommt. Ja, so gut ist Chase Young. Also ist es wirklich krass bei ihm. Du hast bei ihm offensichtlich, fangen wir mal an mit den guten Maßen, 6'5, 33, 3/4 Zoll Arme. Mit 264 Pfund ist er jetzt auch nicht irgendwie zu leicht. Er hat einen sehr explosiven Get-Off, kommt also extrem schnell aus seinem Stand raus. Er arbeitet aktiv und effektiv mit seinen Händen. Er spielt mit einem niedrigen Pad-Level, ist ein sehr guter Bender. Er achtet auch sehr gut auf Containment. Er bleibt auch gegen Double- oder Triple-Teams aktiv und versucht trotzdem weiterzumachen, wo eben viele Edge-Rusher, Defensive-Linemen einfach sagen: Okay, ich erledige jetzt einfach mal meinen Job damit, dass ich die Blocker beschäftige. Nein, Chase Young versucht trotzdem auch immer noch da durchzukommen, an denen vorbeizukommen. Er ist ein guter Athlet und ich meine, das kommt erst jetzt bei mir die so Notiz, dass er ein guter Athlet ist. Relativ weit unten, sehr beweglich, er bewegt sich gut in Zone Coverage, was er auch bei Ohio State hin und wieder machen durfte. Er variiert seine Moves, seine Pass Rush Moves, dass dann entsprechend auch Blocker sich nicht darauf einstellen können. Er ist ein sicherer Tackler. Und ganz zum Abschluss, das einzig Negative, was ich mir aufgeschrieben habe zu Chase Young, und wenn ich negativ sage, dann meine ich meckern auf extrem hohem Niveau, ist, er könnte seine Counter-Moves noch konstanter einsetzen. Er hat gute Counter-Moves, er könnte sie noch konstanter einsetzen. Also Chase Young ist wirklich ein Edge-Rusher auf einem extrem hohen Niveau. Man hat tolle Athletik, man hat Kraft, man hat Technik, man hat Explosivität bei ihm. Er ist beweglich, er kann bänden. Wirklich so das komplette Paket, was man einfach bei einem Edge Rusher haben will. Natürlich kann man immer sagen, er könnte noch längere Arme haben. Er könnte noch etwas kräftiger sein. Aber nee, also bei Chase Young war für mich einfach keine Frage, das ist ein 1,0 Spieler auf meinem Board.
Ich habe mir mit einer 1,9 auf dem Board. Okay, vergessen. Das macht bei
Da,
anderen
da,
Spielern
darauf
erst.
reagiere ich gar nicht erst.
Das ist, glaube ich, die einfachste 1,0. Wir müssen mal drüber reden, aber halt. Also, ich weiß gar nicht, hatten wir Clowney mit einer 1,0? Ich
Ja,
meine.
ja.
Ich glaube, wenn ich die beiden vergleiche, nehme ich halt. Also, Clowney war halt noch mehr der Tacken-Freak-Athlet.
Ja, genau.
Aber Young ist halt der mit Abstand produktivere Spieler gewesen am College. Bei mir steht bei Negativ nicht zwingend ein Bullrusher, was egal ist, weil er halt 37 andere Wege hat, um zum Quarterback zu kommen. Ich habe normalerweise so einen Einzeiler, der Spieler beschreibt. Bei mir steht da halt Naturgewalt. Ja, weiß ich nicht. Es ist, sagen wir mal so, wenn wir jetzt keine Quarterbacks hätten, die so gut sind wie Burrow und Tua, auch wenn ich da vielleicht in meinen Grades ein bisschen zu niedrig war. Und man würde sagen, wo er sicher mit seinen beiden Grades zu niedrig war, dann ist es mit Sicherheit der beste Spieler, wobei ich an der Stelle schon mal sagen, spoilern kann, es gibt einen Spieler, über den wir noch nicht gesprochen haben, den habe ich auch mit einer 1-0. In welchem Podcast wir über den reden, das lasse ich an der Stelle mal offen. Aber Young ist, weiß nicht, es ist halt schwer, irgendwas noch groß zu ergänzen. Also, banal gesagt, der verdient jeden Hype, den er bekommt. Und dann, man hat ja Stimmen gelesen, Roman, der hat ja den nicht so einen riesen Einfluss gegen Clemson gehabt. Habt ihr da mal mit der Clemson O-Line drüber gesprochen? Weiß ich nicht. Also, der hat auch in dem Spiel, auch wenn Clemson das meiner Meinung nach gut gemacht hat insgesamt in diesem Halbfinale, hat er 3-4 Mal einen massiven Impact gehabt. Also Lawrence hat den Ball halt zum Teil brutal schnell losbekommen. Sie haben ihm gar nicht die Gelegenheit gegeben zu rushen, so. Aber auch das zeigt halt auch, was für einen Einfluss ein Edge Rusher haben kann. Clemson wusste genau, wir können die Pass Protection nicht länger als 2 Sekunden halten gegen diesen Spieler. Oder auch gegen halt, ist ja nicht so, dass der Rest von der Ohio State Line so komplett untalentiert ist. Und deswegen hat er schon einen massiven Einfluss auch auf dieses Spiel gehabt und
Ja.
keine Ahnung. Also ich sehe halt nicht, es fällt mir ganz schwer zu sehen, wie der in der NFL kein herausragender Spieler sein
Ja.
wird.
Ich meine, man kann natürlich auch noch anführen, dass die beiden Offensive Tackles von Clemson auch nicht komplett schlecht sind. Jackson Carmen und Tremaine Ankrum. Also Ankrum, der Right Tackle, über den wir wahrscheinlich am Draft Day auch sprechen werden, weil er irgendwann gedraftet werden wird. Carmen kann frühestens nächstes Jahr rauskommen. Der war ja auch. Ich bin jetzt gerade überlegen, ich weiß gar nicht, ob er im finalen Ranking Top 10 Recruit war, aber ich meine auf jeden Fall der Nummer 1 Offensive Tackle und ein 5-Star-Recruit in seiner Klasse. Und ja, trotzdem hat Young, also ist Young oft an denen vorbeigekommen und es lag dann eben daran, dass Lawrence dann einfach den Ball vorher schon losgeworden ist, beziehungsweise dass Lawrence dann angefangen hat zu scramblen und dadurch eben Chase Young entkommen ist. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten und letzten Spieler für heute weiter, nachdem wir so über Chase Young gesabbert haben, Christian.
Ja, aber also das ist halt ein absolutes Highlight gewesen, auch in den letzten Draftklassen. Also
ja,
ja.
Aber auch, also ich meine, du hattest ja auch angesprochen, also dieser Vergleich Jadeveon Clowney oder Chase Young, du hast es schon eben richtig gesagt, also Jadeveon Clowney war einfach der absolute athletische und auch Kraft über Monster, Freak, was auch immer man da sagen will, wohingegen Chase Young einfach technisch jetzt schon deutlich weiter ist als Clowney, das seinerzeit war.
Ja.
So, kommen wir jetzt aber zu Jabari Zuniga von
Könnten wir nochmal schön auseinanderlegen.
Entschuldigung. Ja, mal sehen. Mal sehen. 6'3", 264, 32, 7/8 Zoll Arme. Redshirt Senior aus Marietta, Georgia, war ein 3-Star-Recruit, Nummer 636. 2019 konnte er, also im letzten Jahr konnte er nur 6 Spiele machen, weil er sich dann am Knöchel verletzt hat. Als Sophomore konnte er nur 10 Spiele absolvieren, bevor er sich verletzt hatte. Also auch etwas, was die Teams sich genau angucken müssen. Stichwort Red Flag Injury Concerns. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 2,9 Ende der zweiten Runde. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe zu dem Herrn Zuniga, ist, dass er bei Florida häufiger als 5-Technique aufgestellt wurde, was eine blöde Idee war, denn 6'3", 264 mit kurzen Armen als Interior Defensive Lineman, der 2-Gappen soll aufzustellen, ist nicht besonders intelligent. Aber hey, Scheme ist wichtiger als Spielertalent am College Football, das haben wir ja leider schon zu oft festgestellt. Er hat einen explosiven Antritt, ist ein guter Athlet, er kann gut benden, ist immer wieder gefährlich als Outside-Speed-Rusher mit Dip und Rip. Er versucht seine Rushes zu variieren, auch Inside-Moves zu nutzen. Bleiben wir weiter bei den Positiven. Ich habe mir aufgeschrieben, eine ordentliche Kraft. Also, wenn ich sage ordentlich, heißt das im Endeffekt so ein neutrales Argument. Ist jetzt nichts, was man positiv hervorheben muss, aber auch nichts, was an ihm zu kritisieren ist. Mir hat sein Einsatzwille gefallen, mir hat seine Übersicht gefallen, also sprich seine Reaktionen auf die Plays der Offense haben mir gut gefallen. Auf der negativen Seite habe ich dann dass seine Inside-Moves, auch wenn er sie benutzt, in der Regel nicht effektiv sind. Er hat Probleme, sich von Blocks zu lösen. Immer wieder langsame Reaktionen beim Step. Also sprich, wenn er sich bewegt, dann ist das quick. Aber dann eben, dass er ein bisschen braucht, wenn der Ball sich bewegt, um dann eben anzufangen. Keine besonders guten Counter-Moves. Was ich am Anfang schon angesprochen hatte, kein guter Two-Gapper. Was aber wahrscheinlich in der NFL auch nicht so wichtig für ihn sein wird, weil er dann natürlich dann eben als reiner Edge-Rusher eingesetzt wird. Also sei es Defensive End in der 4-3 oder 3-4 Outside Linebacker. Er ist ein schwacher Tackler. Das hat mich auch wirklich genervt bei ihm, weil er oft in Position war, gute Plays zu machen, Tackles for Lost, Sacks oder Run-Stops und dann eben einfach das Tackle nicht gemacht hat, beziehungsweise eben der Ballträger aus seinem Tackle noch rausgekommen ist wieder. Und seine Produktivität. Er hat ein paar Spiele verletzt, verpasst allerdings, auch wenn er Saisons komplett durchgespielt hat, nie mehr als 6,5 Sacks pro Saison. Auch etwas, was man, denke ich, erwähnen sollte. Allerdings eben Zuniga mit seiner Athletik, mit seiner Quickness, mit seiner Explosivität, mit seiner Fähigkeit zu benden, bringt für mich dann eben auch wieder Stichwort Upside mit als Edge Rusher. Hat eben auch schon einige gute technische Sachen drauf, deswegen habe ich ihn eben Ende der zweiten Runde mit einer 2,9.
Ja, da muss ich doch der Spannung eine kleine Absage erteilen. Also wir sind da nicht weit auseinander. Ich habe ihn ein bisschen höher mit einer 2,5. Was insbesondere in der Athletik begriffen ist, und Roman, lass mich an der Stelle noch eine Sache hinzufügen. Angry Roman ist ein zumindest unterhaltsamer Roman. Ja, es gibt Dinge, die man tatsächlich als geneigter Fan von außen nicht verstehen muss. Und diese Geschichte mit dem Two-Gappen bei den Gators gehört da mal definitiv dazu.
Ich meine nichts gegen Two-Gapping, aber
Ich
lass
eher.
das halt, genau, lass das andere Leute machen, die ein bisschen größer sind und ein bisschen längere Arme haben.
Genau, das würde ich auch für eine sehr sinnige Entscheidung halten. Und das war auch der Grund, warum, also er hat jetzt keine schlecht, krass schlechte Production gehabt, aber so hätte halt noch anders laufen können. Ist durchaus jemand, der Gaps shooten kann, wenn er es denn darf. Athletik, Antritt, Power, nimmt die Hände hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Interessant gegen Miami in dem Spiel. Ich hatte das Gefühl, der hat während der ganzen Partie nicht viel gemacht. Aber als es dann gezählt hat im vierten Viertel, hat er die ziemlich zerstört. Und ja, kann am Scheme liegen, kann am Effort liegen, kann, weiß ich nicht, kann auch Zufall sein. Aber das ist auf jeden Fall ja, der mir aufgefallen. Er könnte noch öfter 1 gegen 1 gewinnen, wenn er reinkommt. Ist manchmal auch zu einfallslos und könnte sich natürlich noch den einen oder anderen Pass-Rush-Move mehr zulegen. Aber ansonsten ist es, ja, es ist ein guter Spieler. Ich habe den Mitte zweite Runde, Jabari Zuniga, du hast ihn deutlich über seinen Mitspieler. Ich habe seinen Mitspieler sogar noch einen Tacken höher, aber das wird als Indikator der Draft anzeigen, aber dann vor allen Dingen natürlich die Leistung, die sie dann auf den Platz bringen. Roman, vielleicht, wir haben es jetzt zwar bei Quarterback und bei den Tackles nicht gemacht. Was ist, du hast ja noch ein paar Spieler mehr gesehen. Was ist so dein Fazit zu der Klasse? Natürlich haben wir mit Young da einen, der da ganz herausragend an der Spitze steht. Aber wie schätzt du die Klasse insgesamt ein? Und weiß nicht, ob du noch einen Sleeper hast oder jemand, auf den wir heute nicht besprochen haben, auf den du vielleicht nur achten wollen würdest.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür habe ich, um die Klasse als Ganzes einzuschätzen, noch gar nicht so viel genug gesehen, weil es dann tatsächlich auch noch einige Leute gibt, die ich gerne gesehen hätte, von denen aber noch nicht so viele Cut-Ups da sind, die ich dann im Zweifel durch das berühmt-berüchtigte Quergucken mir dann irgendwann im Zweifel ansehen werde. Also auf jeden Fall ein Spieler, den ich gerne nochmal erwähnen möchte, der auf jeden Fall spannend ist, ist Kenny Willicks. Tschö. Ha, Wuleckis von Michigan State. Auch nicht so einfach auszusprechen als Nicht-Amerikaner. Auf jeden Fall undersized, auf jeden Fall kurze Arme, aber so dieser typische undersized, weißer High-Effort, Edge-Rusher, die gerne Spaß machen, die über Einsatz kommen. Und ja, also sehr wahrscheinlich ein Kandidat eben für den dritten Tag. Erst aber jemand, der durchaus als Spielertyp einfach Spaß macht.
Okay, damit würde ich fast sagen, können wir den Podcast rund machen. So viel zu den Edge Rushern. Der dritte Podcast ja, in dieser Saison nach den Quarterbacks und den Tackles, falls ihr die nicht gehört habt, hört die nach. Und es wird keine Woche dauern, Roman, dann könnt ihr bereits den nächsten Podcast hören.
Genau, unter der Woche, wie das ja auch letzte Woche schon war, wird es den nächsten Draftcast von uns geben. Dort werden wir euch dann die super tolle Wide Receiver Klasse dieses Jahr vorstellen. Darauf könnt ihr euch schon freuen, die nächsten Tage, beziehungsweise vielleicht, wenn ihr die Podcast etwas später hört, ist der auch schon online und ihr könnt die direkt danach hören. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.